Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Mit der Gegenwart ist Boto Strauß bekanntlich nie besonders glücklich gewesen. Sein Stück Saul schaut vielleicht auch deshalb in alttestamentarische Zeiten zurück. Aufführen wollen es die Theater nicht, aber bei den Salzburger Festspielen wurde es jetzt öffentlich gelesen. Mit Starbesetzung. Jens Harzer und Marina Galitsch haben den Text gestaltet und wir sprechen gleich mit Marina Galitsch über das Eintauchen ins Unzeitgemäße. Und wir steigen hoch hinauf auf eine Bergehalde im Saarland, wo ein kleines Opernfestival die Zauberflöte aufführt. Boto Strauß ist eine umstrittene Legende, Autor von Paare Passanten, Groß und Klein, aber auch vom anschwellenden Boxgesang, Großdramatiker und kontroverser Essayist, feingeistiger Menschenzeichner und Rechtsintellektueller, der gegen den sogenannten linken Mainstream anschreibt. Schon 2019 ist sein Stück Saul in Buchform erschienen, aufgeführt wurde es seitdem nicht. Ein Opernlibretto für Wolfgang Riem hätte es werden sollen, auch dazu ist es nicht gekommen. Der Komponist ist ja gerade erst verstorben. Bei den Salzburger Festspielen hat man den Saul nun doch nochmal hervorgeholt, mit initiiert von Theaterkritiker Simon Strauß, dem Sohn von Boto Strauß, als öffentliche Lesung mit zwei großen Schauspielstars, dem Ehepaar Marina Galitsch und Jens Harzer. Wir hören da mal rein.
Wiederhole mir, weshalb ist Gott, der Herr, von dir gewichen?
Ja, weil ich die Amalekiter nicht ausrotten wollte, bis auf den Letzten, der gegen die Wand pisst, wie Gottes der Gerechte es befahl. Ich weiß das ja. Und jeden Tag wird bitterer mein Denken. Aber war es wirklich ein so schweres Vergehen, um mich, den Gesalbten, in ewiges Unglück zu stürzen?
Du zogst Genove zur Priesterstadt, wagst ergriffen vom Jähzorn und Verschwörungswahn. 300 heilige Männer ließest du dahin schlachten. Dort hast du keinen verschont. Der Herr wird an dir tun, wie es dir verkündet wurde. Er wird dir das Reich Israel aus der Hand reißen und gibt es an David, den Sohn Isais.
Jens Harzer und Marina Galitsch, ich freue mich, dass Sie jetzt bei Rang 1 zu Gast ist. Herzlich willkommen, Marina Galitsch.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung zum Gespräch.
Um zu verstehen, wovon wir hier sprechen, Saul, das ist der erste König der Israeliten, ein unfreiwilliger und unwilliger Herrscher, der am Ende Platz für König David machen muss, weil Gott sich enttäuscht von ihm abwendet. Es ist die Geschichte aus dem ersten Buch Samuel. Boto Strauß orientiert sich da ganz eng an der Vorlage, auch an der Luther-Übersetzung. Was würden Sie sagen, was ist das eigentlich für eine Figur, für die der Autor sich da so stark interessiert?
König Saul ist, ich würde mal sagen, genau die Negativfigur eben von dem berühmten Strahlemann König David. Er wird ja auch der depressive König genannt, was eine Art moderne Beschreibung ist von einem König, der aus einer Zeit vor 3000 Jahren herkommt. Also dieses sozusagen seine Melancholie, seine Traurigkeit, sein nicht funktionieren können, auch als Krieger, indem er eben das Töten nicht machen kann oder es ihm nicht gelingt, so wie es Gott fordert. Der Ungehorsame, dem die Dinge nicht gelingen, der Unperfekte, der Zweifler. Und das ist natürlich, denke ich mal, für einen Dramatiker eine wunderbare Quelle, sich damit zu beschäftigen.
Sie haben es schon gesagt, es ist ein sehr schwieriger Text im Grunde genommen, weil diese moderne Auseinandersetzung mit der Figur zu sagen, es ist ein depressiver König. Das ist schon von unserer Zeit aus gesehen und der Text ist von Boto Strauß sehr archaisch auch formuliert. Haben Sie, als Sie das zum ersten Mal gelesen haben, auch sofort gedacht, das begeistert mich, da kann ich was draus machen?
Ja, mich hat das beim Lesen sehr begeistert, weil natürlich dann auch ich dann im Nachhinein aufgefordert war, dann zu recherchieren und in der Bibel nachzulesen und mich zu informieren. Das hatte ich natürlich mit König Saul und dem Propheten Samuel, das war mir jetzt nicht so geläufig, diese Themen. Und plötzlich sitzt man über der Bibel und deswegen hat mich das sehr interessiert.
Wie ist denn das überhaupt an Sie herangetragen worden? War das Simon Strauß, der gesagt hat, das wäre ein großartiges Projekt für Sie und Jens Harzer?
Nein, das hat eine andere Geschichte. Jens Harzer ist mit Boto Strauß sehr verbunden. Er hat von ihm sehr viele Stücke gespielt. Damals bei Dieter Dorn am Münchner Kammerspielen fing das an und dann am Residenztheater. Und Botho Strauß ist mit diesem Stück persönlich, hatte sich er an Jens Harzer gewendet. Und dann gab es mehrere Anläufe und da war ich dann involviert, dass das am Theater gemacht wird. Dann sollte das bei den Salzburger Festspielen diesen Sommer stattfinden. Und das ist dann durch verschiedene dispositionelle Gründe und einige Anlaufschwierigkeiten hat das dann leider nicht stattgefunden. Und deswegen haben wir das als Lesung gemacht.
Eine bemerkenswerte Lesung. Ich durfte zumindest reinhören. Man hat wirklich das Gefühl, man sitzt im Theater und hat eine ungeheure intensive Performance vor sich. Aber man muss ja sagen, das Stück ist bisher eben von keinem Theater aufgeführt worden. Botho Strauß ist eine öffentliche Person, die so zum gegenwärtigen Theaterdiskurs einfach nicht so wirklich passen mag. Man muss, glaube ich, sehr vorsichtig sein, seine Haltung da irgendwie oberflächlich zusammenfassen zu wollen. Er grenzt sich zum Beispiel durchaus von allem Rechtsradikalen deutlich ab, verteidigt aber das rechte Denken. Genauso leidenschaftlich. Zum Beispiel beklagt er in einem Text von 2020, ich zitiere mal, eine beinahe grenzenlose linke Mitte, die schärfer als früher jeden ausgrenzen möchte, der nicht einstimmt. Glauben Sie, dass es Aussagen wie diese sind, die es den Theatern im Moment so schwierig machen, überhaupt Strauß aufzuführen?
Das kann ich gar nicht so einfach beantworten. Ich würde sagen, es ist eine Summe von einer Entwicklung, dass er ist ein Autor, der tief aus dieser Bundesrepublik Deutschland kommt, war dann der Dramatiker überhaupt. Und dann gab es dann diese Boxgesang-Geschichte, die ihn auf eine Art in eine Ecke geschoben hat, wo er sich lange nicht erholt hat. Und das hat aber mit seinen Theaterstücken gar nichts zu tun, natürlich. Die Stücke stehen für sich, sind einzigartig und werden auch am Theater in der Form wirklich vermisst. Vor ein paar Jahren am Thalia hatten wir die Idee, dass wir zum Beispiel Groß und Klein machen. Und das ist dann leider dann kurzfristig beiseite geschoben worden. Dann hat man sich für einen Roman entschieden, weil man dann im Theater dachte, dass man tagespolitisch ein bisschen besser unterwegs ist. Und ich vermisse oft diese Perfektion der Figurenzeichnung. Perfektion klingt nicht richtig. Diese Möglichkeit, dass man spielen kann, unglaublich spielen kann mit diesen Figuren.
Groß und Klein ist ja auch zum Beispiel mit großem Erfolg in England aufgeführt worden, mit Cate Blanchett in der Hauptrolle, vor gar nicht so langer Zeit. Also es gibt durchaus auch international ein Interesse an diesen Stücken. Was Sie gerade gesagt haben, finde ich sehr interessant, dieser Anspruch ans Spiel. Sie haben gerade erst beim Theatertreffen in Berlin brilliert, auch mit Jens Harzer zusammen im Macbeth unter der Regie von Johann Simons. Das war eine Produktion aus Bochum. Auch da ein äußerst feines, zartes, sehr kleinteiliges Sprach- und Körperspiel war da zu erleben. Haben Sie das Gefühl, dass uns das insgesamt vielleicht ein bisschen fehlt, dass das Theater zu laut, zu groß, zu volltönend geworden ist und sich genau auf diese Feinheiten nicht mehr häufig genug einlässt?
Da würde ich Ihnen sofort zustimmen. Und ich hoffe auch, dass, wenn man so einen Wunsch ausspricht, dass man dann nicht sofort als Langweiler oder irgendwie konservativ oder unmodern verrufen ist. Ich mache ja die Erfahrung selber. Ich spiele ja selber bei diesen Aufführungen mit, wo es Mikroports gibt. Und Video und Musikeinspielung. Ich kenne das alles auch, natürlich. Aber wir wissen, und ich denke mal, die meisten TheaterschauspielerInnen wünschen sich eben eher das Weglassen, weil wir wissen, die SchauspielerInnen wissen, was sie können. Und das ist eben Spielen mit nichts. Es gibt ja nichts Größeres, als eben mit nichts einen Raum zu füllen. Und wir im Theater kommen ja auch gar nicht an gegen diese Netflix-Serien. Das müssen wir auch gar nicht. Und natürlich gab es die Entwicklung Postdramatik und man wollte sich wegwenden von diesem Klassischen. Das ist total klar, aber wir sind jetzt wieder in einer neuen Phase und das Theater tut sich auch schwer, weil alles möglich ist. Und zum Beispiel jetzt Lina Beckmann, die auch beim Theatertreffen war, das habe ich gesehen, diese Frau spielt mit nichts einen ganzen Abend. Sie spielt mehrere Figuren, taucht ab in die griechische Tragödie. Das läuft in Hamburg am Schauspielhaus. Das ist ausverkauft und ich spüre dann immer, wenn ich so im Theater sitze, dass die Menschen das wollen. Die großen Geschichten, dass ein Schauspieler auf eine Art die Zuschauer verzaubert und dass man da live dabei ist und sieht, wie der Schauspieler da arbeitet, ne?
Ja, Lina Beckmann in Laios von Roland Schimmelpfennig, da musste ich auch dran denken, weil das thematisch gar nicht so weit weg ist von diesem Saul, wo es ja auch darum geht, dass das göttliche Gesetz durch ein menschliches Gesetz oder eine menschliche Regierung abgelöst wird. Allerdings sind die Texte dann doch unterschiedlich und das muss man sagen, Boto Strauß macht es den Menschen im Theater, dem Zuschauer nicht ganz so leicht wie Roland Schimmelpfennig. Da muss man sich schon sehr konzentrieren, um auch alle Nuancen mitzubekommen und alle Bezüge, die da auch von der Bibel aufgemacht werden. Glauben Sie trotzdem, dass dieser Saul es noch schafft auf die Theaterbühnen im deutschsprachigen Raum?
Ich würde es mir wahnsinnig wünschen. Das, was die Bezüge angeht, das ist klar, das ist sehr anspruchsvoll. Aber es gibt viele andere Stücke, die in der Theatertradition mindestens genauso anspruchsvoll sind, die aber funktionieren, weil sie sozusagen im Repertoire existieren. Man versteht aber dieses Stück ohne jegliche Bezüge. Man versteht, um was es geht. Es wird ein König aufgestellt, der seinen Sohn über alles liebt, der Sohn liebt ihn und plötzlich kommt eine dritte Figur ins Spiel und alles wird anders. Und es ist eine Liebesgeschichte zwischen letztlich drei Menschen. Also deswegen würde ich dem Stück wünschen, dass es gespielt wird.
Das sagt Marina Galitsch. Saul, das Stück von Boto Strauß, können Sie in Buchform erwerben beim Rowohlt Verlag. 1982, wir erinnern uns, da hat Klaus Kinski den Fitzcarraldo gespielt, der unbedingt ein Opernhaus im Dschungel errichten wollte. Im Saarland ist auch so ein Fitzcarraldo am Werk, und zwar ein ganz realer. Joachim Arnold bringt die Oper auf die Berger Halde Ensdorf. Da oben auf dem Berg steht das sogenannte Saarpolygon, eine 30 Meter hohe Stahlskulptur, die auch fürs Bühnenbild genutzt wird. Es ist ein gewagtes Unternehmen. Anke Schäfer hat den Fitzcarraldo des Saarlandes für Rang 1 getroffen.
Joachim Arnold steht in blauer Bermuda-Shorts und weißem T-Shirt hoch oben auf der Halde Ensdorf. Hinter ihm ragt die 30 Meter hohe Skulptur des Saarpolygons in den Sommerhimmel. Sie ist schon mit Gaze verhüllt. Auf ihr werden die Lichteffekte dieser Zauberflöten-Inszenierung schimmern. Ein paar Schritte weiter steht etwas, was wie ein Anhänger aussieht und rattert.
Das ist unser Stromgenerator. Hier ist nichts. Das ist wirklich ein Halde. Ich sage jetzt mal despektierlich Haufen. Ein unfassbarer Haufen Abraum. Berge, Halde. Es gibt kein Wasser, es gibt nur minimalen Strom. Genauso wird es mit den sanitären Einrichtungen sein, die sind mobil. Die werden nicht mit Wasser betrieben. Das ist aber auf der anderen Seite auch das Faszinosum eines solchen Ortes. Einfach zu behaupten, wir können hier was aufbauen, einfach auf einem Steinhaufen.
59 Jahre ist Joachim Arnold alt. Um ihn herum die Industrielandschaft des Saarlandes. Leicht zu erkennen zum Beispiel die Dillinger Hütte. Der Blick geht aber auch bis nach Lothringen und Luxemburg. Der Wind bläst Joachim Arnold die Haare ins Auge, sein Bart schimmert weiß. Musiktheater ist sein Ding. Mit 4 hat er angefangen, Klavier zu spielen, bis Mitte 20. Dann hat er dirigiert, bis Mitte 30, war an verschiedenen Opernhäusern tätig. 1999 gründete er seine Firma, die Musik und Theater Saar, mit der er seit vielen Jahren einen Zeltpalast in der saarländischen Kreisstadt Merzig bespielt. Er hat Erfahrung im Kulturmanagement und nun den unbedingten Willen, hier hoch oben überm Saarland mit Mozarts Zauberflöte Opernfestspiele zu gründen. Geprobt wird am Fuße der Bergehalde im ehemaligen Zechensaal des ehemaligen RAG-Zechengebäudes. Die Bühne ist ein Quadrat, auf dem Fußboden mit schwarzem Klebeband abgeklebt. Sarastro, der Gegenspieler der Königin der Nacht, singt schon im silbern blitzenden Herrschermantel. Insgesamt stehen 1,5 Millionen Euro Produktionsbudget zur Verfügung, gespeist aus Fördermitteln des Landes und von Sponsoren. Allein für die Kostüme werden 150.000 Euro veranschlagt. Die drei Damen der Königin der Nacht proben gerade noch hier im leichten Sommerkleid. Aber sie ahnen, was sie da oben auf der Halde erwarten wird. Eine von ihnen, Mezzosopran Julia Rogigliano, sagt:
Es gibt halt vor allem auch noch die Herausforderung mit den Kostümen. Die sind nämlich relativ aufwendig, sehr toll, sehr schön. Aber eben lange Röcke, Lackröcke, hohe Schuhe auf einer Spiegelschräge, wo wir auch noch gar nicht wissen, wie wird es, wenn es wirklich mal regnen oder nieseln sollte. Das müssen wir einfach alles ausprobieren.
Produzent Joachim Arnold weiß, dass die Sängerinnen und Sänger einiges werden leisten müssen auf der schrägen Bühne, vor allem wenn es regnen sollte.
Wir haben beispielsweise die Schuhe, die in Rom hergestellt werden, werden von vornherein mit einem speziellen ganz zarten Gummisohle ausgestattet, damit wir auf dieser glatten Edelstahlfläche, die wir haben 0,8 mm Edelstahlflächen, Spiegel, damit die Darstellerinnen und Darsteller sich da gut bewegen können.
Sängerinnen und Sänger werden oben auf dem Haldenplateau singen, das Orchester jedoch unten im Zechensaal spielen. Übertragen wird die Musik über Glasfaserkabel, über Video wird die Kommunikation zwischen Dirigent und Ensemble laufen. Regie führt Stefano Poda aus Italien. Er kennt sich aus mit Freiluftinszenierungen, hat zum Beispiel in Verona im vergangenen Jahr großen Erfolg mit der Oper Aida gefeiert.
Aber es ist mein erstes Mal bei einem Hügel ohne nichts. Also, das ist wirklich ganz interessant. Und ich habe geliebt diese Idee, diesen Impuls von Joachim Arnold. Er ist wie ein Visionär, er ist wie ein Fitzcarraldo.
Joachim Arnold erwartet, dass diese Opernfestspiele zunächst mit der Zauberflöte, später vielleicht mit einer Neuinszenierung einer anderen Oper von der öffentlichen Hand fortgeführt werden.
Und ideal wäre natürlich, dass wir von Jahr zu Jahr dann das Einzugsgebiet vergrößern, dass sich das weiter rundspricht, dass die Reiseveranstalter darauf anspringen, dass es buchbar wird, dass es machbar wird, dass die Hotels profitieren, dass auf einmal ein Spirit hier entsteht. Dann sind das wirklich Opernfestspiele.
Ja, Anke Schäfer über die Opernfestspiele am Saarpolygon. Premiere hat die Zauberflöte nächste Woche Freitag.
Die geniale Stelle.
Und die hat heute die Schauspielerin und Autorin Katja Hensel für uns.
Also meine geniale Stelle, die habe ich gesehen beim Natural Theater of Oklahoma. Das war Life and Times und ich glaube, das war die zweite Episode. Und in dem Stück hat dieses Theater sehr lange die Geschichte, die Biografie am Telefon von einer ganz durchschnittlichen Amerikanerin sehr belanglos aufgenommen.
I do remember a one time we had these family friends, Sharon and Rich, who my parents are still very good friends with.
Und dann haben sie diesen Text quasi vertanzt. Und es waren 20 Menschen in Adidas-Sportanzügen auf der Bühne, die alle gleichzeitig chorisch diesen Text gesprochen haben von einem pubertierenden Mädchen. Jeder kennt diese Situation. Man fühlt sich wahnsinnig alleine, man fühlt sich hässlich, man fühlt sich ausgeschlossen, unverstanden. Und das mit diesen eleganten Bewegungen und alle gleichzeitig in ihren Sportanzügen, das hat für mich diesen Irrglauben, den man in der Pubertät hat. Man sei vollkommen allein und allen geht's genauso. Und alle tragen wir die gleichen hässlichen Sportanzüge und man kommt aber nicht raus mit der Sprache und fühlt sich einfach wahnsinnig einsam. Das hat es für mich total getroffen. Ich fand das super.
Die Schauspielerin und Autorin Katja Hensel. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumold. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag.